Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Wie lässt sich vergangenes Unrecht wieder gut machen? Vor allen Dingen, wenn es die Opfer bis heute belastet, ihre Lebensläufe nachhaltig beeinflusst hat. Unter anderem damit beschäftigt sich Maria Noke. Sie ist die Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur. Und heute mein Gast. Guten Morgen, Frau Dr. Noke.
Guten Morgen.
Bevor wir über Ihre aktuelle Tätigkeit sprechen, letzte Woche wurde gerade des Mauerfalls gedacht, des Mauerfalls vor 33 Jahren. Sie waren lange stellvertretende Direktorin der Stiftung Berliner Mauer, sind und waren mit vielen Zeitzeugen in Kontakt. Sie kommen ja selbst aus der Lausitz, sind in der DDR aufgewachsen. Welche eigenen frühen Erfahrungen oder Erinnerungen haben Sie an die Mauer?
Oh, das ist eine gute Frage, weil ich lange gar nicht wusste, dass mein erster Kontakt als Kind mit dem Thema Mauer und Teilung eigentlich ein sehr persönlicher Kontakt war. Das ist mir erst bewusst geworden, als ich in der Gedenkstätte gearbeitet habe und mit vielen Menschen gesprochen habe, die durch die Teilungsgeschichte eben auch in ihrer Biografie und ihrer Familiengeschichte betroffen waren. Also ich erinnere mich an einen Mann, der weinend in unserer Küche saß. Ich war damals noch sehr klein und habe erst im Nachhinein erfahren, dass er gerade aus dem Gefängnis gekommen war. Das war Anfang der 60er Jahre. Er war vor dem Mauerbau inhaftiert worden, weil er sich gegen die Kollektivierung der Landwirtschaft, also gegen die Kollektivierung seines Hofs gewehrt hatte. Mhm. Und seine Frau war mit den Kindern noch vor dem Mauerbau in den Westen geflüchtet. Und als er aus der Haft entlassen war, war er sozusagen von seiner Familie getrennt.
Abgeschnitten.
Und ich habe das als Kind nur emotional irgendwie aufgenommen, dass da etwas ganz Schlimmes passiert sein muss. Später habe ich durch die Erzählung meiner Eltern dann das einordnen können. Aber das war die früheste Erfahrung zum Thema Mauer. Und außerdem, wir hatten eine Tante und Cousinen und Cousins im Westen und viele Freunde meiner Eltern, so dass es immer auch Briefkontakte und später, als es möglich war, dann auch Besuche gab, so dass die Mauer und die Trennung eigentlich immer ein Familienthema auch war.
Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast ist Maria Noke. Sie ist seit 5 Jahren die Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur. Vielleicht können Sie uns einen kleinen Einblick in Ihre Arbeit geben, Frau Noke. Wer wendet sich an Sie?
Also wir haben zwei große Arbeitsbereiche. Das eine ist, dass Menschen, die in der DDR politisches Unrecht erlebt haben, sich an uns wenden können und wir beraten sie, wenn sie sich rehabilitieren lassen wollen oder in anderen Fragen Anerkennung von Gesundheitsschäden. Also das betrifft Menschen, die in der DDR aus politischen Gründen in Haft waren, denen Eigentum weggenommen wurde, rechtswidrig, oder die in ihrer beruflichen Entwicklung behindert wurden aus politischen Gründen. Aber dazu gehören zum Beispiel auch Menschen, die als Kinder zur Umerziehung in Heime, Spezialkinderheime oder Jugendwerkhöfe eingeliefert wurden und die eben die Möglichkeit der Rehabilitierung haben.
Was sich viele möglicherweise gar nicht bewusst machen, diese Unrechtserfahrungen wirken nach. Und dazu gibt es auch eine Studie, die der Landtag in Brandenburg in Auftrag gegeben hat. Es gibt eben diese Langzeitfolgen. Was ist da rausgekommen bei dieser Studie? Was sind das für Folgen?
Also wir haben untersucht, die Menschen, die eben zu diesem Personenkreis gehören, den ich gerade beschrieben habe, wie es ihnen in der aktuellen Situation geht. Wir haben uns die finanzielle Situation, die materielle Situation angeschaut, aber vor allem auch die gesundheitliche und die psychische Situation. Und es ist einfach festzustellen, dass die Lage dieser Menschen sehr viel prekärer ist als die Vergleichsgruppe, also die altersgemäße Vergleichsgruppe. Wir haben die Menschen über 50 Jahre in Brandenburg untersucht und das ist ein wichtiges Indiz dafür, dass eben diese Menschen, die in der DDR Unrecht erlebt haben und vor allem auch ihre Familien, die davon betroffen sind, also auch da kann man sehen, dass es eben Brüche in den Erwerbsbiografien gab, dass sie mit sehr geringen Renten oder geringen Gehältern leben müssen, obwohl der Bildungsstand im Vergleich zur Vergleichsbevölkerung genauso hoch ist. Also das heißt nicht, dass es Menschen sind mit geringem Bildungsstand, obwohl viele eben dann auch berufliche Benachteiligungen hatten oder schon nicht Abitur machen konnten oder von der erweiterten Oberschule oder vom Studium relegiert wurden.
Ich glaube, die Hälfte dieser Menschen lebt tatsächlich in prekären Verhältnissen, ne?
Genau, das kann man ungefähr so sagen, ja.
Und Sie sagen gerade, das hat auch Auswirkungen auf die Familien, auf die nachfolgende Generation. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen konkreter machen. Inwiefern?
Na, Sie müssen sich vorstellen, wenn der Vater oder die Mutter aus politischen Gründen in Haft kommen, wirkt sich das natürlich auch auf die gesamte Familie aus, vor allem die Kinder, die dann zum Beispiel in der Schule auch Schwierigkeiten hatten, sich sehr zurückhalten mussten, ihnen berufliche Wege dann nicht möglich waren. Also das hat sich ausgewirkt und natürlich hat sich das auch als eine große psychische Belastung auf die Familien ausgewirkt. Also man muss damit leben, dass der Vater nicht da ist oder die Mutter nicht da ist. Die Kinder, die in Heime eingewiesen wurden, getrennt waren von ihren Familien, die oft auch gar nicht wussten, warum das passiert ist. Für die war das eine große Last und sich damit dann im Leben zurechtzufinden, ist nicht so einfach.
Wie können Sie dann diesen Menschen konkret helfen?
Also bei uns kann man sich Beratung holen. Wir sprechen mit den Menschen, zeigen ihnen, welche Möglichkeiten es gibt, Unterstützung zu bekommen. Die Grundvoraussetzung ist in der Regel eine Rehabilitierung, die dann vor den entsprechenden Gerichten oder Rehabilitierungsstellen beantragt werden muss. Das ist manchmal ein sehr langer Prozess.
Was heißt das, langer Prozess?
Na, also wenn sie aus politischen Gründen in Haft waren, ist es eigentlich relativ schnell gegangen, sage ich mal. Das waren auch vor allem in den 90er Jahren oder 2000er Jahren die Prozesse, die da gelaufen sind. Aber wenn Sie eine berufliche Rehabilitierung haben wollen, dann müssen Sie eben die ganzen Nachweise bringen. Dann dauert das manchmal, dass es keine Anerkennung gab. Oder vor allem dann, wenn es um die Anerkennung von Gesundheitsschäden geht, da ist es das größte Problem, was wir sehen, dass es eben sehr schwierig ist, diesen Kausalitätszusammenhang darzustellen. Wenn sie in Haft waren und dort eben Haftzwangsarbeit machen mussten unter ganz schwierigen Bedingungen, das nachzuweisen, dass eben die gesundheitlichen Beschwerden heute mit diesem Ereignis vor 40, 50 Jahren zusammenhängen, das ist eben sehr kompliziert.
Und ich kann mir vorstellen, das hat natürlich dann auch mit psychischen Folgen zu tun. Und da frage ich mich, ich meine, wenn sich diese Menschen an Sie wenden, das ist ja erstmal schon mal ein großer Schritt. Was ist mit denen, die dazu vielleicht gar nicht die Kraft haben?
Ja, das wissen wir nicht, wie viele das betrifft, die sich zurückziehen und sagen, ich will daran nicht mehr rühren. Das ist mir zu schwer, mich zu erinnern, weil das hängt damit natürlich zusammen. Wenn ich so ein Rehabilitierungsverfahren oder vor allem auch ein Anerkennungsverfahren für Gesundheitsschäden anstrebe, dann muss ich mich in meine Vergangenheit zurückbewegen. Ich muss mich erinnern, ich muss Belege auf den Tisch legen. Teilweise recherchieren wir dann oder unterstützen bei den Recherchen. Also das ist wirklich ein langwieriger Prozess, dem sich viele auch gar nicht aussetzen wollen. Wir beobachten immer wieder, dass es viele erst dann tun, wenn sie aus dem Arbeitsleben ausscheiden, also in Rente kommen und feststellen, dass ihre Rente eben sehr, sehr gering ist durch diese Verfolgungsgeschichten, die sich eben dann auch darauf auswirken. Viele sind auch schon viel eher in Erwerbsunfähigkeitsrente gegangen, weil sie nicht mehr arbeitsfähig waren. Also das sind Prozesse, die eben auch sehr, sehr belastend sind.
Sie haben gerade von den Jugendarbeitshöfen gesprochen, von den Kinderheimen. Und ich glaube, nach wie vor ist das so, dass vielen Menschen mit Westbiografie vielleicht gar nicht so richtig bewusst ist, was das für Einrichtungen gewesen sind. Vielleicht können Sie uns da mal erklären, was Ihnen da für Schicksale begegnen.
Also das ist ja so gewesen, dass die DDR ein Heimerziehungssystem entwickelt hat, was neben den sogenannten Normalheimen, wo Kinder eben aufgenommen wurden, die zu Hause nicht betreut werden konnten aus den unterschiedlichsten Gründen, gab es auch sogenannte Spezialkinderheime, wo dann die Kinder bis zu 14 Jahren aufgenommen wurden. Das waren in der Regel Kinder, die als schwer erziehbar wahrgenommen wurden und dann unter einem sehr extremen Erziehungssystem dann dort auf Reihe gebracht werden sollten, sag ich jetzt mal etwas salopp. Ab 14 Jahre waren das dann die Jugendwerkhöfe. Also ein Beispiel, ein kleiner Junge, der noch mit 6 Jahren in ein Kinderheim, in ein Normalkinderheim eingewiesen wurde, weil seine Mutter alleinerziehend im Handel tätig war und abends eben häufig dann auch spät nach Hause kam. Und das Jugendamt dann der Meinung war, die Mutter kann das Kind nicht erziehen. Die Mutter hatte eine sehr liebevolle Verbindung zu ihrem Sohn und er wurde ins Heim eingewiesen und konnte natürlich überhaupt nicht verstehen, warum er jetzt plötzlich nicht mehr bei seiner Mama sein durfte und hat sich entsprechend verweigert, ist weggelaufen, was dazu geführt hat, dass man eben gesagt hat, dieses Kind ist nicht erziehbar, der kommt sofort in ein Spezialkinderheim. Und auch dort hat man, war man der Meinung, der ist nicht normal in seinem sich nicht einfügen und willig das tun, was ihm gesagt wird. Und dann ist er in so ein Sonderheim eingewiesen worden. Das waren insgesamt 3 Heime, die es in der DDR gab, wo die Kinder dann als psychisch auffällig behandelt wurden.
Sediert wahrscheinlich wurden. In Anführungsstrichen.
Genau, also sie wurden häufig sediert und auch gar nicht gefördert. Also der Schulunterricht war sehr gering und dieser Junge ist dann später wieder in ein normales Kinderheim gekommen, wo er plötzlich wieder schulfähig war. Also eine ganz schlimme Kindheit, die er hinter sich gebracht hat. Und solche Menschen wenden sich dann an uns und wir versuchen ihnen zu helfen, dass sie solche Rehabilitierungen bekommen, um dann auch entsprechende Unterstützungsleistungen erhalten zu können.
Maria Noke, die hat uns eben einen Einblick in ihre Tätigkeit als Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Brandenburg für die Folgen der kommunistischen Diktatur gegeben. Sie stammt selbst aus Brandenburg, 1958 geboren in Forst in der Lausitz, eine Region, die vom Braunkohletagebau geprägt wurde. Welche Rolle hat der in ihrer Kindheit und Jugend gespielt?
Na, der Braunkohlentagebau war ja auch verbunden mit anderen Betrieben, wie zum Beispiel Schwarze Pumpe, wo da auch große Umweltprobleme mit verbunden waren. Also meine frühen Kindheitserinnerungen sind, dass es immer hieß, wenn der Wind schlecht steht, kriegen wir den Gestank von Schwarze Pumpe und den konnte man auch wirklich riechen. Und man hatte auch die entsprechenden Feinstaubbelastung, also sprich, die Wäsche wurde schwarz.
Was haben diese Eindrücke mit Ihnen gemacht? Wie haben Sie die geprägt oder Sie geprägt?
Also vor allem dann auch ab meiner Jugendzeit hat das eine große Rolle gespielt, weil die Tagebauaufschlüsse sehr nahe kamen. Also ich habe das noch miterlebt, wie das erste Dorf in unserer Nähe devastiert wurde, so nennt man das, wenn dann die Häuser abgerissen werden. Damit dann der Bagger weiterarbeiten kann. Als ich Mitte der 80er Jahre nach meiner Ausbildung wieder in die Region kam, waren diese Probleme dann schon sehr offensichtlich. Und man hat auch gesehen, was es mit den Menschen macht, wenn sie dann ihre Höfe verlassen müssen, ihre Dörfer verlassen müssen, in Plattenbausiedlungen, in kleine Wohnungen eingewiesen werden.
Die haben ein Stück Identität verloren.
Ja, total entwurzelt. Und das ist gerade für Menschen, die eben auf dem Land leben, ja auch ein großes Problem. Das ist die eine Seite. Die andere Seite natürlich die Umweltprobleme, die damit verbunden waren. In der DDR war es ja nicht so, dass man in erster Linie guckte, dass es umweltverträglich gemacht wurde, sondern es ging immer darum, viel Kohle zu gewinnen, um die Energie für die gesamte DDR abzudecken. Und da sind wir dann auch aktiv geworden in einem Friedenskreis, so haben wir uns genannt, und haben versucht, für unsere Region diese Umweltprobleme auch zu benennen, gegen das staatliche Tabu, was natürlich auf diesen Fragen immer lag. Also Umweltprobleme wurden einfach nicht thematisiert in der DDR öffentlich.
Ihre Familie hat einen kirchlichen Hintergrund, also ihr Vater ist Pfarrer gewesen, hat sich geweigert, glaube ich, Jugendliche zu konfirmieren, die vorher schon die Jugendweihe hatten. Hat man sie das als Kind spüren lassen, dass sie da eben aus so einer Familie, die eben nicht so ganz systemkonform gewesen ist, waren?
Also das hat natürlich eine große Rolle gespielt in meiner Familiensozialisation, dass mein Vater kritisch zum Staat eingestellt war. Er ist auch Ende der 50er Jahre in Haft gewesen aus politischen Gründen.
Ich glaube sogar in dem Jahr, als sie geboren worden sind, ne?
Ja. Und aber das hat auch, also für mich war das kein Problem, was mich beunruhigt oder behindert hat, sondern ich muss sagen, dass es mich eigentlich auch ein Stück stolz gemacht hat, irgendwie anders zu sein und Rückhalt zu haben in meinem Elternhaus, weil ich ja auch gesehen habe, dass mein Vater sich sehr klar gegenüber staatlichen Stellen positioniert hat und eben auch kritische Themen wurden bei uns am Mittags- und Abendbrottisch diskutiert. Das heißt, ich bin eigentlich auch so aufgewachsen, dass man hinschaut, aber auch, dass man sich immer bewusst sein muss, was man öffentlich äußert. Also mein Vater und meine Mutter haben uns immer deutlich gemacht, dass was ihr öffentlich sagt, dazu müsst ihr auch stehen. Und das ist eigentlich eine wichtige Botschaft, eine wichtige Erfahrung gewesen, die ich mitgenommen habe.
Ich meine, dazu stehen ist natürlich einfach gesagt, aber das kannte oder konnte natürlich in der DDR auch relativ krasse Konsequenzen haben.
Ja, das stimmt. Für mich war es immer ein großer Rückhalt, dass ich wusste, dass mein Vater im Zweifel zum Beispiel in die Schule geht und sich auch ganz klar gegen irgendwelche Repressionen äußert, die durch die Lehrer passiert sind. Ich erinnere mich, dass es mal eine Gruppe war von Konfirmanden. Da waren auch schulisch nicht so gute Schülerinnen dabei und die wurden von dem Staatsbürgerkundelehrer immer vor der ganzen Klasse niedergemacht und lächerlich gemacht. Das hat nicht mich selbst betroffen, aber ich habe das mitbekommen und da ist mein Vater dann in der Schule gewesen und hat sich dagegen verwahrt, ist zum Kreisschulrat gegangen und hat sich da eben auch für diese Kinder eingesetzt. Das fand ich immer schon einen wichtigen Rückhalt für mich. Aber natürlich gab es dann irgendwann die Situation, wo ich dann auch ohne Papa irgendwie entscheiden musste. Das war bei mir dann die Situation, als ich gerne Abitur machen wollte und mir dann zur Bedingung gestellt wurde, ich müsste in die FDJ eintreten, also in die Jugendorganisation der SED, um den Zugang zu dem Abitur zu bekommen. Und das war so die erste Situation, wo ich selber entscheiden musste, mache ich das oder mache ich das nicht. Ich habe das abgelehnt, habe gesagt, ich lasse mich nicht erpressen. Und erstaunlicherweise habe ich also wenige Wochen nach den anderen dann auch noch eine Zulassung bekommen, um Berufsausbildung mit Abitur zu machen, womit ich wirklich nicht mehr gerechnet hatte.
Was ich erstaunlich auch daran finde, ich meine, Sie haben diese Familiengeschichte, Ihr Vater saß im Gefängnis aus politischen Gründen, aber Sie sind trotzdem relativ, oder so hört sich das zumindest an, relativ angstfrei damit umgegangen.
Naja, das war halt schon, dass ich diese Unterstützung im Elternhaus hatte.
Aber auch Ihr Vater, also woher kam das, dass er sich trotzdem nicht hat einschüchtern lassen?
Ich glaube, dass da schon wirklich auch der Glaube eine große Rolle gespielt hat, was für ihn der Hintergrund war, sich dann auch entsprechend so zu verhalten. Mein Vater hat immer gesagt, kritische Loyalität, das ist das, was er hat. Und da, wo Kritik geäußert werden musste, hat er die geäußert. Und in anderer Hinsicht ist er dann auch loyal gewesen. Und das waren einfach Beispiele für mich, wie man eben auch in diesem System so leben kann, dass man dann sich jeden Morgen in den Spiegel gucken, ins Gesicht gucken konnte.
Sie haben gerade erzählt, also diese Umweltaspekte, die haben Sie dann letztlich auch in die Opposition gebracht oder Sie haben sich oppositionellen Gruppen angeschlossen. Da hatten Sie aber doch auch eine permanente Konfrontation mit dem Regime. Wie haben Sie das erlebt?
Na, das kann man schon so sagen, dass es eine permanente Konfrontation war. Also der Hintergrund war ja für mich und meinen Mann, als unsere Kinder geboren wurden, haben wir uns gefragt, wie kann man in diesem Land leben und vor allem können wir es unseren Kindern zumuten, in so einem System aufzuwachsen. Und da war für uns klar, wir möchten eigentlich nicht unser Land verlassen, wie viele andere, auch Freunde das gemacht haben, sondern wir wollen in diesem Land etwas verändern. Das war eigentlich eine Grundentscheidung, das auch für unsere Kinder zu tun. Das war der eine Punkt. Der andere
Aber das
Punkt,
kann dann ja auch behindern eigentlich, oder? Wenn man da Kinder hat und weiß, man ist für die Kinder verantwortlich und einem zum Beispiel droht, verhaftet zu werden?
Das war eben, sage ich mal, dieses ständige Aushandeln. Wie weit kann man gehen? Wie viel kann man auch öffentlich machen? Also es war ja vor allem dieses, als wir dann ab 1988 begonnen haben, so ein illegales Informationsblatt für unsere Region zu drucken, Aufbruch. Was nicht genehmigt war. Aufbruch hieß das, genau. In der DDR war es ja so, dass man die öffentliche Öffentlichkeit von der SED kontrolliert wurde und deswegen durfte man auch nicht einfach irgendwas drucken. Schon gar nicht ohne Druckgenehmigung. Wir haben das trotzdem getan und hatten dadurch permanente Auseinandersetzungen mit staatlichen Stellen. Also die Stadtsicherheit blieb immer schön im Hintergrund. Unser Gesprächspartner, wenn man das als Partner bezeichnen kann, das war der für Abteilung Inneres Zuständige beim Rat des Kreises, der sozusagen dann die Auflagen umsetzen musste. Und man hat auch versucht, kirchliche Vorgesetzte einzubinden. Also ich war damals kirchliche Mitarbeiterin und auch aus unserer Gruppe waren einige Pfarrer dabei, aber nicht nur. Und da hat man dann versucht, über kirchliche Vorgesetzte uns zu disziplinieren. Und das war also sozusagen eine Kampflinie auf zwei Seiten. Wir haben uns mit staatlichen Stellen auseinandergesetzt und wir haben gleichzeitig auch innerkirchliche Konflikte und Kontroversen gehabt. Das war schon eine sehr anstrengende Zeit. Und weil Sie vorhin fragten, wie kann man das aushalten, ohne die Kinder zu gefährden, das war natürlich für uns auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Wie weit kann man gehen? Und das war eine ständige Diskussion und Auseinandersetzung für uns. Was ist verantwortlich und wo müssen wir aufpassen? Also mein Mann hat mal den schönen Begriff in die Welt gebracht, an der Innenseite der Legalität beulen. Also sozusagen alles auszunutzen, was legal möglich ist, aber dabei die Spielräume immer weiter zu erweitern.
Deutschlandfunk Kultur, Maria Noke hat gerade erzählt, wie sie sich in der DDR in oppositionellen Gruppen engagiert hat und dass sie aufgrund des kirchlichen Hintergrunds ihrer Familie nicht studieren durfte. Nach der Wende hat sich dann dieser Wunsch aber erfüllt. Soziologie, Psychologie und Erziehungswissenschaften hat sie an der TU Berlin studiert. Wie war es dann für Sie, endlich Studentin zu sein, nachdem Ihnen das so lange vorenthalten worden ist?
Na, zuerst muss man sagen, dass ich in den wilden Monaten von 1989 natürlich sehr aktiv war, auch die Demonstrationen und Kundgebungen mit in meiner Heimatstadt organisiert habe. Wir haben die Wahlfälschung organisiert. Wir waren also wirklich voll involviert. Jeden Tag irgendwas anderes, was aufploppte, wo man reagieren musste oder wo wir neu planten. Und dann irgendwann im Dezember 1989 kam bei mir so ein Punkt, wo ich gedacht habe, hier hat sich jetzt alles verändert. Mensch, jetzt kannst du ja studieren. Hm. Das war dann so für mich eigentlich das Ziel.
Andere haben sich natürlich dann weiter politisch engagiert, genau. Ihr Mann zum Beispiel auch, aber sie sind dann, haben sich mehr auf das andere zurückgezogen.
Genau, also es war klar, wir können nicht beide in die Politik gehen. Irgendwie muss man ja die drei Kinder auch noch betreuen. Und für mich war das dann eigentlich eine Perspektive. Und ich habe ab 91 studiert und das war dann schon eine sehr merkwürdige Situation, weil ich saß plötzlich mit jungen Menschen zusammen, die ich vorher in der kirchlichen Jugendarbeit, also die Altersgruppe hatte ich vorher in der kirchlichen Jugendarbeit als verantwortliche Mitarbeiterin. Und das war schon eine besondere Situation. Ich habe, sage ich mal, sehr zielstrebig dann studiert, weil, wie gesagt, wir hatten drei Kinder. Mein Mann war in der Politik und eigentlich kaum für die Familie einsetzbar. Und so bin ich dann zum Beispiel auch zur Biografieforschung gekommen, was mich also sehr, sehr interessiert hat und gefesselt hat. Ansonsten hätte ich das Studium vielleicht abgebrochen, weil es schon auch nicht einfach war, das in so einer Situation durchzuziehen.
Hat Sie damals eigentlich auch noch dieses Gefühl begleitet, wenn Sie jetzt gerade beschreiben, 1989, was da alles los gewesen ist, auch irgendwie Glück gehabt, dass das gut ausgegangen ist?
Ich meine, aus der heutigen Perspektive kann ich das so sagen. Damals wussten wir natürlich überhaupt nicht, wie es weitergeht. Also das hatte ich ja gerade versucht, so kurz anzudeuten, dass wir in einer Situation waren, wo man wirklich jeden Tag neu nachdenken musste und neu entscheiden musste, wie weit gehen wir, was tun wir nicht. Meine Kinder waren ja auch häufig bei unseren Aktionen dabei und das war auch im Rückblick für mich nicht schön, dass sie manches miterleben mussten, was auch bedrohlich auf die Kinder gewirkt hat.
Ihnen das dann vorgeworfen im Nachhinein?
Also Vorwürfe habe ich nicht bekommen, aber das ist natürlich, Gespräche darüber sind immer auch für mich schmerzhaft, weil ich natürlich merke, dass es für sie schon mehr bewirkt hat, als ich wollte. Also man hat ja versucht, die Kinder auch ein Stück zu schützen, aber wissen Sie, wenn die Stadtsicherheit vor der Tür steht und die sechsjährige Tochter dann fragt, Mama, waren das Polizisten ohne Uniform? Hm. So haben wir die Stasi genannt, den Kindern gegenüber. Dann wusste ich natürlich, dass sie genau gespürt haben, was sich dort abspielte. Spannung war immer da. Im Rückblick kann ich sagen, wie gut, dass wir das durchgezogen haben und es erreichen konnten, was wir wollten, Freiheit und Demokratie. für uns und für unsere Kinder und für die gesamte Gesellschaft. Aber es hätte natürlich auch anders kommen können. Also ich habe im September 89 auch ein Schreiben aufgesetzt, was mit den Kindern passieren soll im Fall, dass mein Mann und ich verhaftet werden, weil die Bedrohung schon da war. Es ist glücklicherweise nicht dazu gekommen. Und wenn ich jetzt aus meiner täglichen Arbeit weiß, was in diesen Heimen zum Beispiel passiert ist mit den Kindern, dann ist es im Nachhinein noch eine große Erleichterung, dass uns das erspart geblieben ist.
Und Sie haben sich nach dem Studium auch sehr intensiv mit vielen Geschichten von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen beschäftigt, waren dann an der Mauergedenkstätte in Berlin tätig. Was hat Sie an der Arbeit gereizt?
Also ich habe unheimlich viele beeindruckende Menschen kennengelernt. Ich habe ja dort die Zeitzeugenarbeit aufgebaut und auch dann den Arbeitsbereich geleitet, die Ausstellung mitentwickelt. Diese Menschen, die aus ganz bewusst sich entschieden haben, die DDR zu verlassen, zu welchen Zeiten auch immer, die zum Teil dann von West-Berlin aus Fluchthilfe betrieben haben, immer auch unter großer Gefährdung, deren Geschichten haben mich sehr beeindruckt, weil sie eben auch zeigen, dass in der DDR es immer Menschen gab, die sich mit dem System nicht abfinden wollten und konnten, die sich dagegen gewehrt haben, die Widerstand geleistet haben, indem sie sich eben von diesem System abgewandt haben und Wege gesucht haben, in den anderen Teil Deutschlands zu kommen. Ich habe beeindruckende Gespräche geführt mit Menschen, die unterschiedlichsten biografischen Konstellationen hatten. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend und ist auch wichtig zu erinnern.
Wo Sie das sagen, es ist wichtig zu erinnern, wie waren denn die Reaktionen der Besucherinnen und Besucher? Also ich glaube mittlerweile etwa 1 Million Besucherinnen und Besucher kommen im Jahr zu den unterschiedlichen Einrichtungen der Stiftung Mauer. Einige behaupten jetzt vielleicht, okay, gehört vielleicht auch zum Berlin-Programm dazu. Wie sind Ihnen die Besucherinnen und Besucher begegnet? Was für eine Wirkung hatte dieser Besuch?
Also als ich 98 in der Gedenkstätte angefangen habe, war ja kaum etwas zu sehen. Und das war ja das große Problem, dass Anfang der 90er Jahre, als alle glücklich waren, dass die Mauer gefallen war, auch der gesamte Bau abgerissen wurde und man heute und auch schon 98 kaum noch was gesehen hat. Also das Problem, dass diese geteilte Stadt nicht mehr wahrnehmbar war, aber es viele, viele Geschichten gab, die mit dieser Teilung zusammenhingen. Das war eigentlich so der Ausgangspunkt, dass man den Menschen über die biografischen Geschichten eben die Teilungsgeschichte deutlich machen konnte. Und das ist, glaube ich, auch sehr gut gelungen mit einer Darstellung auf dem ehemaligen Todesstreifen entlang der Bernauer Straße, wo sich ja die Gedenkstätte befindet, deutlich zu machen, wie diese Situation, diese innerstädtische Situation gewesen sein könnte. Das funktioniert aber nur mit den Biografien und den Geschichten, die dort vor Ort passiert sind. Und das ist eben exemplarisch für die gesamte Teilungsgeschichte, die man dort in der Gedenkstätte nachvollziehen kann. Und im Laufe der Jahre, also so ab der 2000er Zeit, sind also die Besucherströme wirklich gewachsen, sodass man heute sagen kann, dass es jährlich ungefähr 1 Million Menschen sind, die aus Deutschland und aus aller Welt diesen Ort besuchen, weil sie sich mit der Geschichte der Teilung, dieser absurden Geschichte einer geteilten Stadt auseinandersetzen wollen, aber auch mit dem, was damit zusammenhängt, nämlich das Unrecht, ein Volk einzusperren, damit man ein politisches System aufrechterhalten kann.
Nun gibt es ja auch Leute, die sagen, sie hätten gut und gerne in der DDR gelebt. Können Sie das nachvollziehen?
Ich kann es in gewisser Weise schon nachvollziehen. Ich habe ja auch gerne dort gelebt. Ich hatte Familie, ich hatte Freunde. Ich bin in der Lausitz verwurzelt. Aber gleichzeitig muss man sich natürlich bewusst machen, was es in diesem Land auch gab. Also ich glaube, die große Herausforderung, die ich sehe, das sind so zwei Punkte. Das eine ist, dass zum Ende der DDR eine große Unzufriedenheit geherrscht hat. Nicht ohne Grund wären so viele Menschen geflüchtet im Sommer 1989, Sommer, Herbst, über Ungarn, die Tschechoslowakei. Und nicht ohne Grund sind so viele Menschen auf die Straße gegangen damals und haben protestiert, weil sie einfach Veränderungen haben wollten. Wir haben in den 90er Jahren dann große Enttäuschungen erlebt, weil natürlich durch diesen massivem Umbau, durch die Transformationszeit viele Menschen wirklich auch in Verunsicherung gekommen sind. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn von einem Tag auf den anderen der entscheidende Betrieb in einem Ort zumacht und tausende Leute plötzlich arbeitslos sind, dann ist es ein massiver Eingriff, der natürlich auch die soziale Situation der Menschen betrifft und große Verunsicherung.
Blühende Landschaften versprochen worden waren.
Ja, natürlich, wir haben blühende Landschaften. Also wenn man die DDR gekannt hat, dieses Grau in Grau mit den zerfallenen Städten bis hin zu den Wiesen, die wieder grüner geworden sind und wo die Artenvielfalt sich wieder viel, viel mehr verbessert hat. Aber das ist die eine Seite, die für viele, die eben dann solche Berufsabbrüche hatten und solche Verunsicherungen, die man sich zu DDR-Zeiten eben nicht vorstellen konnte, dass man arbeitslos wird, weil da wurde alles durchgezogen, auch wenn der Betrieb nicht mehr funktionierte, hat man trotzdem seine Arbeit gehabt. Also diese Erfahrungen überlagern eben das, diese Unzufriedenheit, die man zu DDR-Zeiten hatte. Und dann entsteht plötzlich ein Bild von der DDR, wo man sagt, naja, da hatte ich Arbeit und ich musste mir keine Sorgen machen, das war doch alles ganz schön. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es natürlich so ist, dass man in so einem politischen System, wenn man da lebt, auch bestimmte Kompromisse macht oder machen muss. Und diejenigen, die sich angepasst haben und in die Vorgaben des Systems gefügt haben und nicht angeeckt sind, haben natürlich auch ein relativ gutes Leben gehabt. Und das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Da muss man eben beides dann sehen. Die persönlichen Erfahrungen, die man gemacht hat und das System, was eben auch dazu geführt hat, dass Menschen in solche schrecklichen Situationen kamen, wie die Kinder, die in Heime eingewiesen wurden, weil sie nicht als erziehbar zum sozialistischen Menschen galten. Das sind die beiden Aspekte, die man da sich anschauen muss.
Diese Umbrüche, die Sie gerade angesprochen haben, also die viele Menschen quasi dann erleben mussten mit gebrochenen Biografien, was ihr Leben dann nachhaltig beeinflusst hat, nicht eben nur durch das Unrechtssystem, sondern eben auch dadurch, was dann danach kam, nach der DDR. Das lässt sich ja eigentlich auch ganz gut an Ihrem Heimatort Forst nachvollziehen, in der Lausitz, über den wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Einst eine pulsierende Stadt, kann man sagen, mit 36.000 Einwohnern. Jetzt sind noch 18.000 da, habe ich nachgeschaut. Der wichtigste Arbeitgeber ist der Tagebau Jan Schwalde, der wird geschlossen. Da stellt sich natürlich dann die Frage nach Perspektiven. Wo sehen Sie die?
Also wir haben ja das große Glück, dass durch den Strukturwandel, der angestrebt ist in dieser Braunkohlenregion, da jetzt auch Investitionen in die Lausitz kommen, angefangen von dem Bahnwerk in Cottbus oder auch die medizinische Fakultät, die geplant ist, aber auch viele andere Strukturmaßnahmen. Das wird sich natürlich auch auf meine Heimatstadt, so hoffe ich, auswirken. Also da wird ja versucht, vieles auf den Weg zu bringen, weil natürlich die Situation in der Lausitz von diesem Braunkohlenabbau in großem Maße strukturell geprägt ist. Was nach 1989 passiert ist, also meine Heimatstadt war eigentlich eine Textilindustriestadt, das ist alles weggebrochen. Also die gesamten Textilfabriken, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts wirklich auch einen Wohlstand in die Stadt gebracht haben, sind spätestens nach 1989 eben keine Möglichkeit mehr gewesen. Und insofern ist in diesen letzten 30 Jahren, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ist da schon eine ganze Menge passiert, aber in den letzten 30 Jahren natürlich ein unheimlicher Wandel, nicht nur in meiner Heimatstadt, sondern in gesamt Ostdeutschland passiert. Und ich glaube, das ist wichtig, das immer wieder sich auch bewusst zu machen. Wir reden ja auch heute davon, dass es immer noch keine gleichen Lebensverhältnisse zwischen Ost und West gibt. Da ist viel passiert, aber es gibt eben auch noch Dinge, die angeschaut werden müssen, wo man sich dann auch ehrlich machen muss, dass da noch einiges zu tun ist.
Und diese erneuten Umbrüche, die triggern wahrscheinlich auch die Erfahrungen, die halt viele dann nach 1990 machen mussten, ne?
Genau, das ist ein großes Problem, dass diese Verunsicherung wieder da ist. Also ich habe großen Respekt vor allen, die in den 90er Jahren dann wirklich nochmal völlig neu angefangen haben, neue Ausbildungen gemacht haben oder vielleicht auch gependelt sind, weite Wege auf sich genommen haben, um eben ihre Familie zu ernähren und irgendwo im beruflichen Leben Fuß fassen zu können, auch für die Zukunft. Und dass da natürlich Ängste entstehen, das verstehe ich. Wichtig ist es auch, dass die Jugend nicht abwandert. Das war ja auch ein großes Problem der 90er Jahre, dass eben die Perspektiven im Westen waren und nicht im Osten gesehen wurden. Und dadurch auch die demografische Entwicklung extrem beeinflusst wurde. Also, dass es möglich wird, Zukunftsperspektiven eben auch in diesen industrieschwachen oder gefährdeten Gebieten zu schaffen, damit die Jugend auch da bleibt.
Stichwort Verunsicherung, von der profitiert die AfD vor allen Dingen. 30% bei der Kommunalwahl 2019, 28% bei der Bundestagswahl. Wie müssten die etablierten Parteien dem begegnen? Also da in dem Bereich Lausitz natürlich, diese Zahlen, die ich gerade genannt habe.
Ja, also ich wünsche mir natürlich, dass die etablierten Parteien diese Probleme auch wahrnehmen und sehen. Ein großes Defizit ist ja dieser Unterschied zwischen Stadt-Land. Also ich beobachte, dass die große Politik häufig von den urbanen Räumen bestimmt ist und die ländlichen Gebiete weniger im Blick sind, obwohl eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung in den ländlichen Gebieten liegt. Da muss viel mehr passieren, dass man wirklich dann auch schaut, wie können die Regionen auch strukturell gestärkt werden. Ich glaube, dass dieses Verhalten, die AfD zu wählen, auch ein Protestverhalten ist. Nicht alle sind wirklich rechtsextrem wie manche Teile der AfD, was uns ja auch große Sorgen macht. Aber die Probleme der Menschen ernst zu nehmen, das glaube ich, ist das Entscheidende, um da auch Perspektiven zu entwickeln.
Maria Noke, Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Brandenburg für die Folgen der kommunistischen Diktatur. Jetzt habe ich es nochmal komplett gesagt. Wir sind leider schon am Ende der Sendung angelangt. Ihre Amtszeit, die geht bis zum nächsten Jahr. Gibt es da ein Projekt, was Sie sich jetzt konkret vorgenommen haben, was Sie bis dahin unbedingt noch umsetzen wollen?
Naja, also thematisch wird natürlich im kommenden Jahr für uns die Erinnerung an den 17. Juni 1953, wir haben ja wieder ein Jubiläum, ganz wichtig sein, um zu zeigen, dass auch schon Anfang der 50er Jahre an vielen Orten in der DDR Protest und Kritik an dem System waren, so wie 1989 auch. Und ansonsten möchte ich gerne die Außenstelle des Stasi-Unterlagenarchivs in Cottbus gerne weiter voranbringen. Das ist ein wichtiger Ort, um auch Aufarbeitung in der Brandenburger Süden in der Lausitz zu schaffen.
Vielen Dank auf jeden Fall heute Vormittag, Maria Noke, für das Gespräch.
Ich danke auch.